Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Julia Sander gehört dem betroffenen Beirat im Erzbistum Freiburg an. Sie selbst wurde als Kind Opfer sexualisierter Gewalt. Auch katholische Priester nennt sie als Täter. Wir haben uns in der vergangenen Woche in ihrer Wohnung getroffen. Es ist das erste längere Interview unter ihrem richtigen Namen. Bisher hat sie sich nur unter Pseudonym geäußert. Das Thema Missbrauch ist allgegenwärtig in den Medien, gerade im Zusammenhang mit der römisch-katholischen Kirche. Aber es kursieren viele Legenden, sagt Julia Sander. Zum Beispiel, die Betroffenen hätten lange geschwiegen, die Gläubigen könnten nicht wirklich etwas tun und die Kirchenhierarchen, die täten doch schon recht viel. All dem widerspricht Julia Sander. Auch unvermeidlich angesichts des Zeitpunkts, über Josef Ratzinger haben wir gesprochen. Meine erste Frage aber war, als was bezeichnet sich Julia Sander? Als Opfer, als Betroffene, als Überlebende?
Ich bin inzwischen dabei, eher mich als Überlebende zu bezeichnen. Vor allem, weil ich finde, dass man sich sehr mit den Missbrauchsbiografien beschäftigt, indem man beschreibt, was passiert ist. Aber wenn ich auf Betroffene treffe, dann finde ich wesentlich spannender, wie diese Menschen überlebt haben und welche Kompetenzen sich entwickelt haben. Ich finde in meiner Biografie auch wichtiger, wie ich es geschafft habe, das zu überleben und nicht, was ich erlebt habe.
Das heißt, wir gehen jetzt nicht detailliert auf das ein, was Sie erlebt haben, aber ich glaube, ein bisschen was müssten wir schon ansprechen. Sie sind als Kind von Priestern vergewaltigt worden. Sie haben verschiedene Täter. Keiner von denen ist kirchenrechtlich oder von weltlichen Gerichten belangt worden. Wie haben Sie dieses Schreckliche überlebt?
Ich glaube, dass ich es überlebt habe, weil ich als Kind gar keine andere Option hatte. Also das war eine Normalität. Es gab Dinge, die passiert sind, über die man nicht sprechen durfte. Ich glaube, das kennen Kinder aus ihrem Lebensalltag in verschiedenen Kontexten, dass es Sachen gibt, die man nicht in der Schule erzählt, die zu Hause passieren. Und so war das für mich auch. Und ich bin einfach mit einer anderen Normalität aufgewachsen, als die Normalität, die wir anderen Kindern zuschreiben würden. Ich war insofern geschützt, als dass ich kleine Geschwister hatte und auf keinen Fall wollte, dass denen was Schlimmes passiert. Von daher war ganz klar, dass ich tun muss, was mir geheißen wird und dass ich aufpassen muss, dass es anderen Kindern nicht passiert.
Hatten Sie als Opfer Schuldgefühle?
Ja, ich hatte immer Schuldgefühle und das wurde mir von Tätern auch sehr genau beigebracht. Also das war immer die Legende von, ich muss das jetzt mit dir tun, weil du bist ein böses Kind und wir müssen das machen, damit du dich von deiner Schuld reinwäschst. Du hast mich verführt, deshalb muss ich das jetzt tun. Ich bin damit aufgewachsen, dass es ganz klar war, dass ich schuld bin. Es hat ganz viele Jahre Therapie gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das, was passiert ist, überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Also, dass ich da gar kein handelndes Subjekt war, sondern dass ich für die Täter ein Objekt war, was sie benutzt haben.
Wer hätte Ihnen helfen können als Kind?
Mir hätten viele Leute helfen können. Also wenn ich mit anderen Betroffenen spreche, dann merke ich, dass wir sehr geprägt davon sind, dass wir ja immer wieder hören, die Betroffenen haben zu lange geschwiegen und ich habe das also wirklich selber geglaubt und verinnerlicht. Und irgendwann habe ich angefangen, eine Kiste zu durchwühlen und dann habe ich gesehen, ich war ein Kinderschutzfall par excellence. Ich hatte zum Beispiel 2 Röntgenpässe, die aneinander getackert waren, weil ich so viele Frakturen hatte, dass ich ständig zum Röntgen musste. Und alle wussten das in der Schule und man hat sich auch drüber lustig gemacht. Also steht auch in unserer Abschlusszeitung, Julia hatte Knochen gebrochen und Sehnen gerissen, von denen andere nicht mal wissen, dass sie sie haben.
Durch den Missbrauch.
Ja, das stand da drin. Und selbst wenn niemand wusste, woher das stammt, dann ist doch erstaunlich, dass man 2 Röntgenpässe aneinander tackert und so tut, als sei das ganz normal. So, und dem nicht weiter nachgeht. Also die Lehrer in der Schule hätten mir helfen können. Es war auch nicht so, dass ich gar nichts gesagt hätte. Ich war ausgeprägt verhaltensauffällig. Ich habe geschwänzt. Ich habe teilweise Angstzustände gehabt und konnte nicht sprechen, wenn ein Lehrer mit mir gesprochen hat. Dann war ich zwischendurch aber auch wieder super frech. Wenn ich da jetzt heute als Pädagogin drauf gucke, dann würde ich sagen, dass es ein sehr auffälliges Verhalten war. Ich war in Sportvereinen. Da hätten Selbstverletzungen auffallen können. Ich war bei Ärzten, die alle möglichen Sachen irgendwie behandelt haben und schon auch immer gesagt haben, ja, was hast du denn schon wieder gemacht? Also die mir quasi auch nochmal bestätigt haben, du hast was gemacht, dass du verletzt bist. Aber niemand hat gefragt, was passiert mit dir? Warum hast du all diese Verletzungen? Warum taucht das immer wieder auf?
Derjenige, den Sie als Haupttäter bezeichnen, hat die erste Vergewaltigung in der Beichte angebahnt. Welche Rolle hat das gespielt, dass es die Beichte war?
Ja, also er hat die Beichte im Grunde genutzt, um mich auszufragen. Er hat gefragt, warum ich so viele blaue Flecke habe, warum ich nicht gerne nach Hause gehen möchte. Und er hat mir gesagt, ich muss ihm alles sagen, was ich weiß und was passiert ist. Und ich muss ihm auch alles zeigen, was an meinem Körper passiert ist, weil er ist ein Vertreter Gottes und er weiß es sowieso. Und wenn ich es ihm jetzt nicht sage und nicht zeige, dann ist das Nichtzeigen eine Sünde. Und für die werde ich bestraft werden. Und nicht nur ich werde bestraft werden, sondern auch meine Geschwister werden bestraft werden. Also war für mich vollkommen klar, der weiß sowieso alles und ich muss alles machen, was er sagt, sonst sind meine Geschwister dran. Und dann hat er die Beichte genutzt, um mich immer weiter auszufragen. Und irgendwann war ihm über die Beichte klar, dass er ein Kind vor sich hat, das wahrscheinlich nicht gut geschützt wird. Und das hat er genutzt. Ich finde es rückblickend wirklich beängstigend, welche Macht ein Priester in einer solchen Beichtsituation übernehmen kann.
Dieser Beschuldigte ist mittlerweile tot. In seinem Nachruf stand so ein Zeitungsartikel, er war immer sehr nahbar. Das ist ja zynisch, wenn man die Hintergründe kennt. Er gehörte eher dem liberalen Flügel in der Kirche an, war für die Freistellung des Zölibats, für die Diakoninnenweihe. Welche Rolle hat dieses Lockere, dieses Liberale gespielt für das Nichtstun der Umstehenden?
Ja, also ich glaube, erstmal hat er das gemacht, was ganz klassisch ist für Täter, die im kirchlichen Kontext auf Kinder zugreifen. Das sind ja nicht die schwarzen Männer, die aus dem Gebüsch springen, sondern das sind die empathischen Menschen, die sich gut in Kinder einfühlen können, die Leute für sich gewinnen können, die die Gemeinde auf ihre Seite bringen, die allen zusammen ermöglichen, tolle Momente zu erleben, tolle Messen miteinander zu feiern, wo jeder dabei sein möchte. Und wo aber als Kind, was mit ihm im Raum ist, auch ganz klar wird, ich bin in der Situation, da knie ich als Messdienerin auf einem kleinen Kissen und da gibt es die große Gemeinde und alle himmeln ihn an und er sagt was und alle applaudieren wild. Man durfte bei ihm im Gottesdienst auch applaudieren und er war für die Ökumene. Und
für Messdienerinnen auch, ne? Sie waren eine der ersten Messdienerinnen.
Genau, er hat mich persönlich herangezogen, also es war mal das Deckmäntelchen, unter dem er mich persönlich ausbilden musste, weil wir waren ja die ersten Mädchen. Und es war dann natürlich eine exklusive Ausbildung.
Was empfinden Sie heute ihm gegenüber?
Das ist ganz schwierig, weil natürlich ist er ein Missbrauchstäter und er hat dafür gesorgt, dass mein Leben in großen Teilen so beschädigt wurde, dass ich nicht die sein kann, die ich eigentlich bin. Und ich habe jede Nacht mit Albträumen zu kämpfen und ich bin nicht mehr im Berufsleben, obwohl ich glaube, dass ich kognitiv sehr gut in der Lage wäre zu arbeiten. Und das finde ich ziemlich schwierig, das auszuhalten. Aber gleichzeitig war er mein wichtigster Vertrauter. Es war der Mensch, der mich am ehesten gefragt hat, und wie geht's dir und was brauchst du? Und das war der Mensch, der mir auch irgendwie mal heimlich Geschenke gemacht hat.
Bei
mir
war das einfach Schokolade geschenkt.
Genau. In unserer Familie gab es keinen oder wenig Zucker zu essen und die Milka-Schokolade war ein Symbol für Zuwendung.
Sie haben vor einigen Jahren Ihre Geschichte aufgeschrieben, weil Sie einen Antrag gestellt haben auf die Leistung der Anerkennung des Leids. Also Sie haben bei der römisch-katholischen Kirche diesen Antrag gestellt. Der ist auch bewilligt worden, was ja bedeutet, man glaubt Ihnen. Also auch, dass wir hier von einem Täter sprechen können, obwohl kein Urteil vorliegt, das hat ja damit zu tun, dass Sie eine anerkannte Betroffene sind. Ja. Viele Betroffene beschreiben diesen Moment, wo ihnen jemand von der Kirche sagt oder zumindest signalisiert, wir glauben ihnen, als einen Moment, der etwas grundlegend verändert hat. War das für Sie auch so?
Ja, für mich war das tatsächlich so. Es gab zum Beispiel ein Gespräch mit unserem Generalvikar, der mir sehr klar gesagt hat, dass aus einem Beichtgespräch niemals ein Auftrag, für den der beichtet, hervorgehen kann. Und es war für mich ein ganz wichtiger Moment, weil ich habe immer nach meiner Schuld gesucht und in dem Moment gab es quasi eine fachliche Begründung dafür, dass das, was da passiert ist, einfach in dem Moment, wo er mir schon einen Auftrag daraus ableitet, nicht richtig war. Ich glaube, man kann nur anfangen, seine Geschichte zu verarbeiten, wenn es irgendwann den Punkt gibt, wo jemand sagt, ja, so war es. Missbrauch bedeutet ja immer, dass die eigene Wahrnehmung umgedreht wird und dass das, was passiert, umgedeutet wird. Und das ist schon eine elementare Änderung im Leben, wenn jemand nicht anfängt, es zu relativieren oder umzudeuten, sondern sagt, ja, das ist passiert.
Wir sind hier im Erzbistum Freiburg. Sie engagieren sich in Freiburg für die Betroffenenarbeit. Was ist das, die Arbeit in einem Betroffenenbeirat? Mit welchem Ziel machen Sie das?
Die Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, weil alleine schon die Gruppe der Betroffenen so breit gestreut ist und Betroffene so komplex sind, dass man gar nicht sagen kann, das sind die Leute, die wir vertreten. Ich sehe das für mich so, ich habe meine eigene Biografie und aufgrund dessen habe ich vieles erlebt und ich bin vielleicht dazu in der Lage, das anderen zu erklären. Ich habe Worte dafür. Viele Betroffene haben keine Worte für das, was ihnen passiert ist und können sich deshalb auch nicht selber vertreten oder Hilfe holen. Und deshalb geht es im Grunde darum, stellvertretend für andere, die das nicht selber tun können, zu beschreiben, was passiert ist und was sich daraus ableiten lässt. Und ich bin der Meinung, dass in der Kirche alles, was zum Thema Umgang mit Missbrauch passiert, nicht mehr ohne Betroffenenbeteiligung stattfinden darf. Und ich würde sagen, dass Betroffenenbeteiligung eine Expertise ist, die als solche anerkannt werden muss. Gleichzeitig ist natürlich schwierig, weil ich würde sagen, ich bin nicht durch meine Betroffenheit qualifiziert, andere zu vertreten, sondern ich für meinen Teil habe Pädagogik studiert. Ich kenne dieses, ich gehe in eine professionelle Rolle. Ich schaue mir an, welche Klienten habe ich, was brauchen die und wie muss ich die vertreten. So, und das übertrage ich auch auf die Betroffenenbeteiligung.
Sie haben lange gearbeitet unter Pseudonym. Jetzt nennen Sie Ihren richtigen Namen öffentlich. Was bedeutet das nochmal, mit dem eigenen Namen und auch der eigenen Stimme an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, ich habe am Anfang Pseudonym verwendet, weil ich mich natürlich nicht beschädigen wollte. Und ich glaube, dass es schnell passieren kann, dass man beschädigt wird. Ich habe aber verschiedene Erfahrungen gesammelt. Die eine war, dass wenn ich mit anderen Betroffenen spreche, ich nie denke, das sind aber komische Leute, sondern dass es immer Leute waren, vor denen ich großen Respekt gewonnen habe, wenn ich verstanden habe, was sie erlebt haben und wie sie gelernt haben zu überleben. Die andere Sache war, dass ja ein Teil der Missbrauchsgeschichte ist, dass man auferlegt bekommt, man muss schweigen und wenn man seine Geschichte erzählt oder wenn man die Wahrheit sagt, dann beschädigt man damit andere. Und ich bin jetzt über 40 und ich glaube schon, dass ich einschätzen kann, inwieweit ich andere Menschen schädige in meinem Leben und inwieweit nicht. Ich würde schon sagen, dass ich sehr gut darauf aufpasse, dass ich andere Leute nicht schädige. Aber für mich ist es inzwischen so, dass ich sagen würde, ich schädige mich, wenn ich so tue, als wäre ich nicht ich und als wäre es nicht mir passiert. Ich habe eine Stimme, ich kann sprechen. Und ich glaube letztlich, dass wir Betroffene, die wir erwachsen sind, sprechen müssen, weil es ja Kinder gibt, die genau das, was wir vor 20 oder 30 Jahren erlebt haben, jetzt gerade erleben. Und es muss klar sein, dass wir da sind.
Zu Ihrer Arbeit im Betroffenenbeirat in Freiburg gehört auch die Erstellung eines Gutachtens oder einer Studie oder eines Berichts, also dass das, was hier geschehen ist, was hier aktenkundig ist, dass das aufgearbeitet wird. Das ist jetzt nicht der erste Bericht, der erscheint, sondern einige Bistümer haben schon Gutachten vorgelegt. Und ich würde mal aufgrund meiner Erfahrung sagen, die Öffentlichkeit stumpft etwas ab. Ist das Ihr Eindruck auch?
Ja, ich glaube, das passiert einfach, weil alle hilflos sind. Ein Gutachten sagt einem ja in der Regel nicht, was man jetzt tun soll. Im besten Fall deckt es auf, wer wofür verantwortlich war. Aber dann ist allen, die es lesen, eine moralische Bewertung überlassen. Und die meisten Leute sind hilflos, wie man dann damit umgehen soll. Und man muss ja auch, was Betroffene angeht, sagen, wenn die 3 Wochen später auf ihrer Couch sitzen, dann hat sich in ihrem Leben nicht viel getan nach einer Gutachtenveröffentlichung.
Was würde denn was verändern? Was wäre Hilfe?
Ich glaube, dass wir alle aufhören sollten, darauf zu warten, dass irgendjemand dieses Missbrauchsproblem lösen wird, sondern dass jeder für sich schauen sollte, was er tun kann, dass sich die Situation verändert. Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Bischöfe anders mit ihrer Verantwortung umgehen und anders mit Betroffenen umgehen. Aber ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass Katholiken, die diese Gutachten hören und die wissen, das hat in unseren Gemeinden stattgefunden, sich überlegen, was sie denn für Betroffene tun können.
Was wäre das zum Beispiel? Also einerseits geht es um das Herausfinden der Wahrheit oder der Wirklichkeit und andererseits doch sicherlich auch um ganz konkrete materielle Hilfe.
Ja, Betroffenen wird ja immer gerne vorgeworfen, es ginge ja nur um Geld. Aber wir müssen uns anschauen, was mit den Leuten passiert ist. Das sind Kinder, die haben Missbrauch erlebt, die haben nicht die Hilfe bekommen, die sie hätten bekommen sollen. Die sind nicht in die sozialen Entschädigungssysteme reingerutscht, in die sie hätten reinkommen müssen. Und ganz viele Dinge, die sie brauchen, kann man halt mit Geld kaufen. Und ich glaube auch, dass es symbolisch unfassbar wichtig wäre, wenn Kirchenmitglieder das täten, was sie in jedem anderen Fall, wo jemand Unrecht geschieht, auch tun. Also wenn ein Krieg losbricht oder eine Katastrophe, dann wird zuerst mal ein Spendenkonto eingerichtet und dann spenden alle, die irgendwie können. Und dann überlegt man, okay, was brauchen die Leute noch und was können wir für sie tun? So, und bezogen auf Betroffene kann ich nicht verstehen, warum nicht irgendwann mal jemand sagt, wenn ein Gutachten veröffentlicht wird, dann eröffnen wir ein Spendenkonto und jeder sagt, ich finde es ganz schrecklich, aber ich möchte den Leuten irgendwie was Gutes tun und ich möchte auch zeigen, es tut mir leid, was passiert ist im Namen meiner Institution, bei der ich Mitglied bin. So, und auf dieses Konto könnten dann auch die Leute spenden, die sagen, ich weiß, dass ich eine Mitschuld habe und ich war mit beteiligt, aber ich möchte auch auf diese Weise irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ich jetzt zumindest ein bisschen was tue, was ich gerade tun kann.
Also eine Kollekte für Betroffene wäre auch eine gute Idee?
Ich finde auch, dass die Kirche regelmäßig eine Kollekte für Betroffene machen sollte, ja? Und dass diese Gelder als Schmerzensgelder an Betroffene ausgezahlt werden sollten, weil ich glaube, dass es auch ein Bedürfnis gibt von Gläubigen in der Kirche, Betroffenen zu zeigen, dass sie ihnen nicht egal sind und dass sie gerne was für sie tun möchten. Aber ich glaube, dass es irgendjemanden braucht, der ein Werkzeug gibt, das man nutzen kann, um zu zeigen, wie man aus dieser Hilflosigkeit rauskommen kann.
Sie haben vorhin kurz die Bischöfe angesprochen und haben einige Bischöfe Fehler eingestanden. Der frühere Erzbischof von Freiburg und frühere Vorsitzende der Bischofskonferenz, Zollitsch, hat vor einigen Monaten ein Video veröffentlicht, hat Betroffene um Verzeihung gebeten. Wir hören mal in dieses Video hinein.
Ich habe mit meinem damaligen Verhalten und Handeln dokumentieren und entscheiden gravierende Fehler gemacht und die Gefahr auch von erneutem Missbrauch verkannt. Das bereue ich von ganzem Herzen. Es tut mir aufrichtig leid. Immer im Wissen, dass dies all die Entscheidungen nicht rückgängig machen kann und dass dies an den schrecklichen Erfahrungen der Betroffenen und ihrer Familien, die ihr Leben lang darunter leiden, nichts ändert. Ich bitte Sie, die sie sexualisierte Gewalt und jegliche Form von Missbrauch erfahren haben, um Verzeihung für das zusätzliche Leid, das ihnen mein Verhalten bereitet hat.
Können Sie verzeihen?
Ich kann damit offen gestanden nicht so viel anfangen, weil verzeihen kann ich, wenn es um etwas Konkretes geht. Ja? Und ich finde, dass diese Äußerungen, die sind ein schöner Anfang, aber die sind viel zu vage. Es gibt Betroffene, die wissen, dass in ihrem Fall nicht gehandelt wurde. Und es gibt Betroffene, die in ihrem Dorf sozial geächtet wurden, weil niemand klar gesagt hat, wir haben in diesem Fall dafür gesorgt, dass Person XY nicht geglaubt wurde. Und solange es nur so vage Entschuldigungen sind und man nicht konkret sagt, hier habe ich schuldhaft gehandelt und hier hätte ich es anders machen müssen, solange wird so eine Aussage verpuffen.
Da fällt auch der Satz, das ist nicht wieder gut zu machen. Sie haben ja vorhin schon mit dem, was Sie gesagt haben, diesen Satz widersprochen und sagen, wieder gut machen kann man es vielleicht nicht, aber man kann was tun. Warum fällt dieser Satz, das ist nicht wieder gut zu machen, so oft? Und ja auch nicht nur von Bischöfen.
Ja, ich glaube, weil der die Lage sehr einfach macht für alle, die nicht betroffen sind. Also wenn ich es nicht wieder gut machen kann, dann tut es mir furchtbar leid, da kann ich nichts tun und dann geht das Leben weiter. Und ich kann da nur vehement widersprechen, weil nur weil wir etwas nicht vollständig gut machen können, heißt es ja nicht, dass wir uns nicht dringend darum bemühen sollten, alles zu tun, was man irgendwie tun kann, um es wieder möglichst gut zu machen. Und die Realität von Betroffenen ist, dass sie jeden Tag drum ringen müssen, es so gut wie möglich zu machen. Und würden alle anderen nur ansatzweise versuchen, in dieses Ringen mit einzusteigen und kleinschrittig zu gucken, okay, was können wir denn tun, dann könnte sich die Welt von Betroffenen ganz erheblich ändern.
Wir sitzen hier zusammen in Ihrer Küche, einen Tag bevor morgen in Rom Josef Ratzinger beerdigt wird, mit großen Ehren. Es sind viele Nachrufe erschienen, viel Lob, auch Lob dafür, dass er angeblich aufgearbeitet habe oder zumindest sich um Aufarbeitung bemüht habe. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das ganze Lob für einen ehemaligen Papst, für einen ehemaligen Präfekten hören?
Ich kann mit dem Lob für Menschen, die in hohen Ämtern waren, überhaupt nichts anfangen. Ich sehe das sehr basal und ich sehe diesen Menschen und ich glaube, dass er Handlungsoptionen hatte, die er nicht genutzt hat. Und ich sehe Betroffene, denen er viel Leid hätte ersparen können, wenn er sich die Mühe gemacht hätte, genau zu gucken, was war da los, was habe ich getan und das genau aufzuklären.
Was wäre eine Handlungsoption gewesen?
Er hätte sagen können, ich möchte, dass die Akten, die jetzt vorliegen und die Vorwürfe, die mir vorgetragen werden, die möchte ich mir genau anschauen und ich möchte zusammenkommen mit den Menschen, die davon betroffen sind. Weil am Ende geht es nicht darum, dass irgendwer irgendwem was beweist, sondern dass die Betroffenen eine Information haben, die in ihrer Biografie fehlt. Und ich finde, Betroffene haben einen Anspruch darauf, Antworten zu bekommen. Und dass man den Betroffenen diese Antworten verwehrt, das finde ich schlimm. Ja, weil... Also ich weiß, was es bedeutet, einfach zu wissen, wie etwas war. Das macht es nicht besser oder schlechter, aber dann kann ich es verarbeiten. Und wenn ich so ein Fragezeichen habe in meinem Leben und so eine Frage nicht aufgeklärt wird, dann kann ich es nicht verarbeiten. Und den Betroffenen wird Verarbeitung verwehrt. Und den Betroffenen hilft es überhaupt nicht, wenn in zig Jahren Aktenschränke geöffnet und die Sache geklärt werden kann. Dann ist ihr Leben vorbei. Und es geht auch nicht darum, ob das in den nächsten Jahren passiert, sondern für eine Person, die betroffen ist, zählt einfach jeder Tag. Und auch... ein verschobenes Gutachten oder so. Das im Leben anderer Leute geht es um ein paar Monate, aber für Betroffene ist jeder Tag, an dem sie nicht aufarbeiten können und ihr Leben nicht in eine andere Richtung drehen können, fatal.
Verschoben ist das Gutachten des Erzbistums Freiburg mutmaßlich, weil der frühere Erzbischof Zollitsch dagegen rechtliche Einwände erheben könnte. Die Veröffentlichung war ja schon für vergangenes Jahr angekündigt und sie soll jetzt in diesem Frühjahr stattfinden. Was hilft es den Betroffenen, wenn sie wissen, der und der Verantwortliche hat vertuscht, hat einen Täter einfach versetzt.
Ja, man muss da sehr differenzieren und es gibt Betroffene, für die es ultimativ wichtig, dass genau das gesagt wird, dass ganz präzise beschrieben wird, ich kann das Wort Vertuschung nicht in den Mund nehmen, weil Vertuschung ist ein absolut verharmlosendes Wort und ich finde, wir sollten auch nicht überemotionalisieren, aber wir sollten beschreiben, was passiert ist und geschehen ist, dass ein Missbrauchstäter, der als Missbrauchstäter bekannt war, an einen anderen Ort versetzt wurde und dort weiter Kinder missbrauchen konnte. So. Und genauso müsste beschrieben werden, wir haben diese Information bekommen und wir haben nicht darauf reagiert. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass den Betroffenen geglaubt wurde und wir gucken seit Jahrzehnten zu, wie Betroffene in ihrem Dorf geächtet werden, weil sie angeblich den Priester beschädigt haben und wir tun nichts, um das aufzuklären. Um sowas aufzuklären, braucht man auch kein Gutachten, sondern man kann in das Dorf fahren und man kann sich mit den Leuten, die es betrifft, an einen Tisch setzen und sagen, wir müssen reden. So, und diese Handlungsoption hat jeder immer.
Sie haben als frommes Kind angefangen. Jedenfalls waren Sie kirchlich engagiert, waren Messdienerin. Haben Sie geglaubt als Kind?
Ja, also ich kann das auch an ganz kindlichen Bildern festmachen, die ich noch in meinem Kopf habe. Und das sind jetzt gar nicht unbedingt katholische Bilder, sondern mein Opa hat mir gesagt, ich soll die Butter von unten aufs Brot schmieren, dann sieht Gott das von oben nicht. Und ich weiß noch, wie ich das gemacht habe. Und ich war auch im katholischen Sinne gläubig. Ich habe geglaubt, dass es einen Gott gibt. Und ich habe auch geglaubt, wenn der Pfarrer sagt, du hast jetzt eine Strafe verdient, dass ich eine Strafe verdient habe.
Was ist jetzt daraus geworden aus dem Glauben?
Also ich glaube nicht an einen Gott und ich bin im Grunde auch niemand, der noch in die katholische Kirche gehört. Gleichzeitig ist es so, dass ich sehe, welche Bedeutung die katholische Kirche und Glauben für andere Menschen hat. Ich möchte mir nicht rausnehmen, zu sagen, die Kirche soll weg. Also wenn ich zum Beispiel sehe, was Telefonseelsorge so wegstemmt an Beratungseinheiten über Weihnachten oder so, da bin ich die letzte Person, die sagen würde, das darf nicht sein. Aber mein Glaube wurde systematisch zerstört.
Viele hätten helfen können und könnten auch heute noch helfen, etwa mit einer regelmäßigen Kollekte für Missbrauchsbetroffene. Das sagt Julia Sander. Sie arbeitet im Betroffenenbeirat im Erzbistum Freiburg mit. Das Gespräch mit ihr können Sie in unserer Audiothek unter der Sendung Tag für Tag nachhören.